Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts mit mir, Samuel, und dir.
Ja, der Lukas ist natürlich auch wieder am Start. Hallo Leute.
Hey, schön Lukas, schön dich zu sehen. Wir sprechen heute über das Thema Dankbarkeit. Leben zwei Welten, keiner wirklich kann. Ich habe es intern genannt Wege für ein dankbareres Leben oder Wege, um zu einem dankbareren Leben zu kommen.
Und ach, da schöner Titel.
Eine Frage an dich, wann warst du das letzte Mal für etwas dankbar?
Also tatsächlich jetzt gerade vor ein paar Minuten erst, okay. Weil du hast ja so vor 5 Minuten gesagt, wir sprechen heute über Dankbarkeit, und dann warst du nochmal kurz auf Klo und ich habe in der Zeit mir kurz überlegt und dachte mir so, oh, das passt jetzt gerade eigentlich richtig gut.
Ah, okay.
Weil Dankbarkeit ist für mich, ach, das taucht viel zu selten mal bei mir im Alltag auf, leider. Aber jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, dankbar zu sein, ist es ein hervorragendes Mittel bei Gefühlen wie Ohnmacht oder Kontrollverlust oder man fühlt sich ängstlich oder man ist überfordert. Und irgendwie geht es mir heute so ein bisschen so. Mhm. Ich habe heute irgendwie solche Gefühle gehabt, weil irgendwie viel auf dem Zettel stand und dann beschäftigt man sich mit Zukunft und dann hast du Zukunftssorgen und weiß ich nicht was. Und dass du jetzt mal kurz gesagt hast, Lukas, wir sprechen heute über Dankbarkeit, hat sofort geholfen, weil ich dachte mir, Moment, ja, Moment, ja. Und dann habe ich gesagt, Moment, Lukas, okay, du sitzt hier gerade in deinem Studio, du sitzt auf einem Stuhl, sogar mit so einer mit so einer Wärmedecke.
Wirklich?
Ja, ich habe es richtig hier, gerade am Rücken.
Sag nicht, du hast einen beheizten Stuhl.
Ja, hab ich. Oh. Wir haben so eine elektrische Wärmedecke.
Nein.
So, ich habe hier einen Tee, ich habe eine Heizung hier, ich habe Licht, ich bin geschützt, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe gegessen heute, meine Familie ist unten und ich habe jetzt ein Gespräch mit einem Freund. Ja, über das Thema. So, und da habe ich ganz kurz wurde ich mal wieder geerdet.
Yes.
Und deswegen, und das ist vielleicht schon die Antwort, deswegen kann ich jetzt eigentlich Pause machen und du kannst da weiterreden. Dankbarkeit, um das exemplarisch zu sagen, hilft dann genau in dieser Situation jetzt bei mir. Ja.
Oh, also zum einen, ich finde es schon mal richtig stark, dass du dein Studio altersgerecht schon eingestellt hast und quasi schon eine beheizte Decke. Ah, das ist ja unfassbar.
Ja, ey, das ist die beste Investition, habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht. Ich muss jetzt runterschalten, weil jetzt dadurch, dass ich so gelacht habe und so, dann wird der Körper eh warm. So, habe mir zu Weihnachten gewünscht und ich sag dir, jeden Abend, wenn ich ins Bettchen gehe, mach ich die Wärmedecke an. Ich steige ins Bett, ich habe ein warmes Bettchen.
Nicht dein Ernst.
Ah, Junge, krass. Wärmedecke, muah.
Okay, das mal by the way.
Ja. By the way, Weihnachtsgeschenk.
Aber was du sagst, finde ich, das ist spannend, weil ich glaube, Dankbarkeit ja auch nichts damit zu tun hat, wie du materiell oder nicht materiell abgesichert bist.
Richtig. Es gibt ja. Auch. Ja, auch. Also doch, also du kannst ja schon mal sich darauf besinnen, ne, also wenn ich jetzt gerade hier bin, ne, und dann mal kurz mir klar mache, ich habe einen Kühlschrank voll, ich habe ein Dach über dem Kopf, mir geht es gesundheitlich gut, ich habe, ne, so, und dann, ja, dann hast du so ein paar Szenarien im Kopf, wo du gerade Angst drüber hast und das gibt dir dann komische Gefühle, dann holt dich das zurück und erdet dich mal so einen Moment, dass du denkst, Moment, alles okay, Lukas, ist okay. Und das ist das Schöne an Dankbarkeit. Also ja, auch materielle Sicherheit gehört auch dazu, natürlich, finde ich auch, ja.
Aber es könnte dich auch hindern, dankbar zu sein, weil es gibt ja viele Leute, die haben gar nicht viel, wenn wir das jetzt mal global sehen.
Ja.
Und die sind trotzdem extrem dankbar.
Ja, du, also natürlich, Dankbarkeit ist ja ein, ich sag mal, ein inneres Gefühl. Mhm. Nur manchmal habe ich das halt nicht so oft und ich erreiche es, wenn ich mich bewusst daran erinnere, dankbar sein zu können für, und dann kann man mal so ein paar Dinge aufzählen. Und dann sind es häufig schnell mal materielle oder Dinge, die im Außen stattfinden, die einem wo mal kurz wieder sagen, ey, alles gut. Ne? Ja. Über die Probleme, die du gerade Angst hast, sind keine gerade nicht existenzbedrohend oder, ne, sind einfach Hirngespinste im Kopf.
Ich glaube, wir und so viele Menschen, die leben natürlich immer in ihrem konkreten Umfeld und wir leben ja beide irgendwie auch in so einem Künstlerumfeld, wo man natürlich auch immer vergleicht miteinander und guckt und schaut. Du vergleichst ja selten. Das ist für mich auch, finde ich, auch was Wertvolles. Du vergleichst ja selten mit der Gesamtheit der Menschen. Kannst ja gar nicht, weil du siehst ja auch oft gar nicht. Und mir geht es oft so, wenn ich reise, wenn ich unterwegs bin, dann merke ich oft so, oh, ich bin ultra dankbar für das, was ich am Material haben darf, aber auch was ich einfach an Menschen um mich herum haben darf, meine Familie, Freundschaften. Und wenn man so oft auch vereinzelt arbeitet oder sich halt immer nur mit den Leuten vergleicht, die halt im konkreten Umfeld oder auch in einer konkreten Blase halt, wo man unterwegs sind, vergisst man das total schnell.
Ja, also total. Also mein Papa, Der ist, der war von Beruf Pilot. Und der ist echt viel rumgekommen in der ganzen Weltgeschichte, hat Langstrecke geflogen und der hat wirklich, ja, der hat einiges gesehen. Ja,
das glaube ich.
Und genau, wenn die Crew ankommt am Flughafen, dann fahren die auch erstmal teilweise eine halbe Stunde irgendwie mit so einem Crewbus ins Hotel oder so und fahren dann natürlich auch durch die Straßen der Stadt, wo sie da gerade sind. Und da, wenn man da mal ein bisschen unterwegs ist, und Papa war ja nicht nur, ich sag mal, in den schönsten Ecken, wo man hinfliegt, sondern einfach überall, wo man hinfliegen kann, so ungefähr auf Langstrecke. Und er hat halt schon erzählt, immer sagt, Lukas, du weißt ja echt, also du weißt ja nicht, wie gut es uns eigentlich hier geht, in Deutschland. Er hat schon viel gesehen, das glaube ich. Und ich halt nicht, ne? Ich glaube, ich war einmal in Venezuela.
Echt? Du warst mal in Venezuela?
Ich war mal in Venezuela. Tatsächlich mit dem Papa geflogen, als ich war so 8 oder 9. Okay. Ja, das war so echt happening. So durfte ich im Cockpit und sowas mitfliegen.
Oh,
das war
früher
noch erlaubt.
Ich wollte gerade fragen, du durftest einfach mit ins Cockpit. Das ist ja unfassbar.
Also das war noch vor dem 11. September. Dann haben sie es ja abgeschafft. Ne?
Okay.
Und vor dem 11. September war das auf jeden Fall. Da bin ich mitgeflogen und
wie
ich saß
geil
auch auf dem Jump-Suite, saß ich dann, als wir gestartet und gelandet sind. Ja, das habe ich aber als Kind nicht so gesehen, wie du jetzt drauf reagierst, ja. Aber natürlich was Cooles so.
Ja.
Genau. Und da war ich mal mit so für ein Wochenende, oder damals war es auch so, da haben die noch so 4-5 Tage auch Übernachtung gehabt, bevor sie zurückgeflogen sind. Und da waren wir mal in Venezuela. Und da sind wir auch so ein bisschen rumspaziert dann. Und da habe ich zum ersten Mal auch so Armut gesehen.
Ja.
So richtig. Also wirklich, wo ich so dachte, da blieb mir so ein bisschen die Spucke auch weg. Ja. Wo ich so dachte, krass, wie die Leute hier am Straßenrand lungern. Verhungern und weiß ich nicht was, und am Straßenrand Hühnchen rupfen, und du konntest das Fleisch so von so einer so Aushängeschilder Dingsbums da, wo das Hühnchen so runterhing, konntest du so mitnehmen von der Stadt. Also das war schon sehr eindrucksvoll.
Krass. Das erinnert mich gerade an eine Geschichte. Ich war vor ein paar Jahren in Kirgisistan, Zentralasien.
Wie kommt man denn dahin?
Wir haben da tatsächlich
Urlaub oder was?
Naja, nee, wir haben da, also offiziell hieß es Freunde besucht. Wie heißt das? Wirtschaftshilfe? Nee, Entwicklungshilfe.
Genau. Entwicklungshilfe.
Okay. Genau, da waren wir für drei Wochen mal da in Zentralasien.
Ach, krass.
Und da habe ich auch krasse Armut gesehen. Und weil du gerade das von den Hühnchen sagtest, 36 Grad im Schatten.
Ja, genau.
So ein Holzstock.
Ja.
Und dann hat er da drauf das Fleisch.
Mhm.
Und wir haben das, also, nee.
Das kannst du in Deutschland gar nicht vorstellen, ne? Nicht mal ansatzweise.
Nee, und das ist auch, wenn du mit den Leuten dann da sprichst, war meines Erachtens eine große Dankbarkeit da. Bei mir war es so, also ich war die 3 Wochen dort, und das werde ich nie vergessen, was ich da so gesehen und erlebt habe. Und trotzdem so ein Gefühl von, ach, die Armen, die wissen ja gar nicht, dass man im Winter keine Plastikflaschen verbrennen sollte, weil das war halt bei denen so, ne, weil die haben halt dann alles verbrannt, weil es dann kalt, also Kontinentalklima halt. Es wird halt im Winter sehr kalt und im Sommer sehr heiß. Ja, da haben die halt im Winter das so und so gemacht, Plastikflaschen, und ich hatte so das Gefühl von, aber ja, für die war das irgendwie normal, oder dass man halt auf dem Bau nur mit Flipflops unterwegs ist, und man kannte das eben nicht anders.
Eine andere Welt.
Und es ist wirklich ein extrem, also dankbar sein ist ein sehr subjektives Empfinden, und mich ärgert es, wenn ich dann zum Beispiel noch zurück nach Deutschland komme und Menschen erlebe, die vielleicht noch nie was anderes gesehen haben oder gerade was anderes gesehen haben, die es eigentlich besser wissen müssten, und die sich dann darüber aufregen, dass das teurer geworden ist oder das ist. Und, und also ich verstehe das ja auch. Ne? Also man baut sich ja Stück für Stück irgendwie so einen Standard auf, und es gibt sicherlich auch Dinge, die schief laufen oder falsch laufen oder wie auch immer. Aber auf so einem extrem hohen Level. Und da ist die Frage, wie findet man da eine gute Mitte aus Anspruch, um trotzdem zu sagen, ja, okay, wir haben einfach einen Anspruch, und es ist auch gut, dass wir uns da weiterentwickeln und dass wir so einen Standard halten. Uns geht es ja auch sehr gut, und wir lassen die Leute, die vielleicht denen es wirtschaftlich gerade nicht so gut geht oder die alt sind oder die krank sind oder was auch immer, die lassen wir nicht einfach hängen so. Wir haben ein cooles Sozialsystem. Also wir haben einen Anspruch an uns, unsere Gesellschaft, und wir verbittern aber nicht an so Details, oder wir werden einfach undankbar an solchen Details. Also wie kommt man zu einer guten Mitte?
Tja, das ist wirklich sehr spannend, weil ich glaube, dass jeder Mensch hat ja immer nur seine eigene Lebensrealität vor Augen. Und auch wenn du mal einen Ausflug gemacht hast in ein anderes Land, wo es sehr arm war, dann hast du vielleicht ein paar Erinnerungen daran. Aber ich glaube, du bist relativ schnell wieder in deinem Leben, wo du bist, und relativ schnell wieder mit deinem Leben beschäftigt, was zu regeln und so weiter. Insofern, habe ich darauf auch keine Antwort. Ich kann nur immer sagen, dass es gut ist, immer sich wieder an Dankbarkeit zu erinnern und es vielleicht auch zu ritualisieren, dass man im Leben immer wieder sich vor Augen hält, seid dankbar. Und jetzt kommt eine kleine Story dazu, seid dankbar in allen Dingen. Mein Papa, der hat mal gesagt, er sagt eigentlich immer wieder, dass seine Oma, die hat immer einen Spruch auf den Lippen gehabt und das hat mein Papa geprägt im Leben. Und der Spruch, der lautete eben, seid dankbar in allen Dingen. In allen Dingen. Und mein Papa fügt dann immer noch hinzu, und das musst du dir mal vorstellen, Lukas, diese Frau hat 2 Weltkriege erlebt. Ja. Bittere Armut, Tod und Wirtschaftskrisen. Und die Frau sagt, seid dankbar in allen Dingen. Muss man sich mal vorstellen. So, mich hat das immer ein bisschen getriggert, wenn mein Papa das sagt. Aber auch immer nur so, weil... wenn Papa halt was sagt, ne? So, aber er hat recht. So, und seine Oma hat recht. So, und das sich immer wieder mal vor Augen zu führen, also vielleicht geht das auch irgendwann mal in meinen Mark über, allein schon vielleicht einfach familiär in der DNA liegt das vielleicht, wenn die Oma es schon oft gesagt hat, mein Vater schon immer so oft gesagt hat, dass auch ich irgendwann anfange zu verstehen, ja, Lukas, sei dankbar in allen Dingen.
Ich habe 2 Gedanken dazu. Ich meine, das kann komisch werden in so einer pseudo-oberflächlichen Frömmigkeit. Im Sinne von, ich habe gerade einen Autounfall gebaut, aber es wird schon für irgendwas gut sein. Diesen Satz kenne ich auch oft. Ja, es wird schon für irgendwas gut sein. Ich denke so, da nimmst du dich auch ganz schön raus irgendwie mit diesem Satz. So, das ist so dieses, finde ich oberflächlich, oder das ist so, keine Ahnung, ich nenne es pseudo-oberflächliche Frömmigkeit. So, ja, der Herr wird schon wissen, für was es ist. Also, finde ich, oberflächlich, wenn es halt nur ein Ritual ist. So. Aber ich glaube, Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung. Ne? Wenn du sagst, okay, der Herr hat's, bei Hiob, ne? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. So, alles, was ich habe, habe ich, wenn ich ein gläubiger Typ bin, so, ne? Oder an Gott glaube oder Gott der Bibel glaube, so, Gott hat mir mein Leben geschenkt und alles, was daraus erwachsen ist. Und er nimmt es oder er gibt es und nimmt es, wie er will.
Ja, das ist ja eine spannende Frage. Weil Hiob ist ja ein krasses Beispiel in der Bibel. Also für diejenigen, die noch nicht so ganz genau wissen,
was
Hiob
jetzt
gemeint ist.
Mach jetzt mal eine Bibelstunde.
Ich versuche jetzt in einer Minute 60 Sekunden zu erklären. Also
3, 2, 1 läuft.
Hiob ist ja ein Buch in der Bibel, ist ein Typ, der ganz reich war. Im Alten Testament wird von ihm besprochen, der hatte alles. Ganz viele Kinder, ganz viele Frauen, ganz viel Vieh, ganz viele Sklaven und. Und eines Tages kommt der Satan zum Thron Gottes und sagt, hier, die Welt habe ich durchstreift. Und dann sagt Gott, hast du alle gesehen? Hast du Hiob gesehen? Der ist doch ein mega guter Typ, ne? Dann sagt Hiob, ja, aber doch nur, weil du ihn so gesegnet hast. Du hast ihm doch alles gegeben. Dann sagt Gott, der ist schon ein korrekter Typ. Sagt Satan, okay, pass auf, wenn du mir die Erlaubnis gibst, ihn anzupacken, und dass ich ihm ein bisschen was wegnehme, dann wirst du sehen, der wird dich verfluchen. Sagt Gott, alles klar, kannst du machen. Satan geht los, sein Vieh stirbt, seine Frauen sterben, seine Kinder sterben, alles. Und er wird krank. Also wirklich, am Ende sitzt er in der Asche mit Geschwüren am ganzen Körper, ist sich am Aufkratzen furchtbar. Und dann kommen noch Freunde dazu, die ihn belehren wollen von wegen, bist du ein sündiger Mensch, kein Wunder. Dass du jetzt so schlecht drauf bist, so, oder diese Katastrophen, Krisen hast. Sagt Hiob aber bis zum Schluss, nein, ich bleibe Gott treu, ihr habt Unrecht, ich habe nichts Böses getan und so weiter und so fort. Und dann kommt Gott am Ende und sagt, redet sogar mit Hiob und sagt, Hiob, ey, du hast richtig gesprochen, deine Freunde, die haben auch viel theologischen Stuss gelabert, du warst mir treu. Und als Belohnung bekommt dann Hiob, das 7-fache dann wieder zurück, also doppelt 7-fach so viel, wie er vorher hatte. Krass. Also eine ganz krasse Story. Am meisten bewegt mich an der Story eigentlich die, dass Gott zu Hiob sagt, du hast recht gesprochen, also du hast richtig geredet. Deine Freunde, die haben theologischen Stuss geredet, weil die haben so Phrasen rausgehaut wie, ja, du bist ja, bist du vielleicht, hast du sündig gelebt in den letzten Monaten, so ungefähr, das ist jetzt die Strafe Gottes. Hiob sagt immer nein, und dann sagt Gott am Ende, du hast richtig gesprochen und deine theologischen frommen Freunde, die hatten Unrecht. Und das finde ich ja das Tolle, weil es übertragen heißt, theologische Frömmigkeit, auf die kannst du nicht zählen, nicht bauen. Ja. So, lieber ringen mit einem Herzen mit Gott und dann wirst du tatsächlich, denke ich, schon auch gefunden von Gott und belohnt. Was ein bisschen hakt an der Story, ein Satz noch, ist eben diese Frage, das müssen wir jetzt nicht klären, es geht ganz tief rein, inwieweit nimmt Gott wirklich etwas weg von dir? Inwieweit bestraft er dich oder so oder lässt zu, dass der Satan in dem Beispiel dir Schaden zufügen darf?
Das ist ja die große Frage bei Hiob.
Das ist die große Frage, die müssen wir jetzt beantworten.
Straft Gott oder lässt Gott das Böse zu oder was
genau,
ist das Böse?
Ja, genau,
oder?
Richtig, ja.
Voll, da machen wir vielleicht auch mal eine
extra Folge
drüber.
Ja, sehr gut.
Die Folge über das Böse oder...
Ja, Theodizee-Frage, wie kann Leute Leid zulassen? Ja, genau.
Aber darüber reden wir heute nicht, sondern über Dankbarkeit.
Nein, genau.
Und das ist also krass, die Geschichte von hier zeigt so ein Stück weit auch okay, der ist bis ans Ende oder bis ihm wurde alles genommen und war trotzdem dankbar. Ich weiß nicht, ob er das so sagen kann.
Ja,
oder?
Weiß ich nicht, ob er dankbar war.
Ja, genau, aber das, was ich sagen will, ist, er hat trotzdem diese Treue zu Gott aufrechterhalten. So, These, vielleicht aus einer Treue zu Gott erwächst eine Dankbarkeit. Machst du es unabhängig der Umstände, in denen du lebst?
Ja, genau. Das ist genau. Du, unabhängig der Umstände, in denen du lebst, hältst du die Gottesbeziehung aufrecht und machst es nicht abhängig davon, ob sie gut oder schlecht geht.
Ja.
Und das ist ja das Besondere am Glauben. Also, dass Gott ja sowohl im Leid ist, als auch in deinen guten Phasen.
Weißt du, Lukas, warum wollte ich heute über das Thema Dankbarkeit reden?
Ja.
Ich habe ja viele Leute in meinem Umfeld, die ja auch Christen sind. Und das ist auch verschiedenste Frömmigkeitsstile, so, ne? Und dann bist du mit Leuten unterwegs und du merkst, dass wenn du länger mit den Leuten drüber sprichst, da ist krasse Angst da, was jetzt auch gesellschaftlich gerade passiert und man ist nicht dankbar und man regt sich über Dinge auf und also da ist eine große Angst da. Ich denke so, hä? Aber ihr seid doch fromme Leute, so. Und da ist oft das Thema Glaube gar nicht mehr am Start. Und da denke ich mir auch immer so, oh, wie viel ist da Tradition und wie viel ist da einfach Kultur? Muss ich echt ganz kritisch sagen, weil ich auch in so einer landeskirchlichen Tradition und Kultur aufgewachsen bin. Wie viel ist da einfach nur, keine Ahnung, wir leben halt in Europa, da gab es die katholische und die evangelische Kirche so. Ja, super Verein, bin ich hingegangen, hatte viele Vorteile für mich, bla 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 bla. So, aber macht nichts mit meinem Herzen, macht nichts mit meinem Leben. Dann denke ich so, ja, dann musst du auch nicht mehr hingehen. Dann lass mal gut sein. Außer du, keine Ahnung, schreibst e.V. ran, Kirche, e.V. und gut ist. Ne? Also wenn es nicht zu einer Herzenshaltung führt. Und das erlebe ich immer wieder. Und ich wünsche mir das eigentlich, oder ich finde das... Ja, er wächst quasi aus meinem Glauben, dass ich natürlich auch mal Angst haben darf, ne? Das ist klar. Und natürlich auch mal unzufrieden bin, ne? Das, darum geht es.
Natürlich.
Aber dass ich im Grunde meines Herzens doch weiß, Gott hat es in der Hand. Ich bin dankbar dafür, dass ich leben darf. Schauen wir mal, was wird. Ne? So, und so ein Grundzweifel, so eine Grundangst finde ich schwierig.
Ja, also gehe ein Stück weit echt recht. Ich fühle mich aber auch ein bisschen davon getriggert, jetzt nicht in so schlimmen Sinne oder so, alles gut, sondern weil ich ja durchaus Angst kenne.
Ja.
So, ne?
Ich
aber ich war ja schon auch so ein Angstpatient, ne? Also mit Therapie und so ein Kram. Also ich kenne das und vielleicht gibt es halt Menschen, die etwas mehr mit Angst zu tun haben als andere. Es kann durchaus auch genetisch bedingt sein, dass du einfach ein Typ bist, der vielleicht mit auch Angst einfach mit oder mit Lebensumständen anders resilienter umgeht, ob du es gelernt hast, ob es genetisch bedingt ist oder so, gibt es ja verschiedene Modelle. Ist ja auch erstmal egal, aber ich sag mal so, jetzt wo ich dieses Jahr so unterwegs bin und Gott suche, habe ich jetzt schon Phasen erlebt, wo ich einfach genau das, wie du es beschrieben hast, erkannt habe, dass mein Leben liegt ja am Ende des Tages immer in Gottes Hand. Und oft ist es so, dass ich durch die Umstände in meinem Leben entferne ich mich manchmal von diesem Gedanken, weil ich dann so meine Ziele, mein Leben lebe und so weiter.
Ja.
Aber dann auch wieder in Krisenphasen, wo du dir dann so denkst, ey, okay, irgendwie läuft doch nicht so das Leben, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Da kommt plapplopp die Angst hoch und so weiter. Sich dann immer wieder darauf zu besinnen, ich kann ja nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. So. Gibt ja auch ein Lied darüber, glaube ich. Das ist ein schönes Lied. Ja, das ist eine schöne Gewissheit. Es gibt Menschen, die haben diese Gewissheit nicht. Ich finde es aber gut, dass ich daran glauben kann, dass mein Leben tatsächlich in Gottes Händen liegt. Ja. Und das kann mich dankbar stimmen, aber manchmal fühle ich das auch nicht immer. Ich würde es gerne fühlen, dass ich morgens aufstehe und denke, ja, mein Leben ist in Gottes Hand. Ja, ab geht's, los geht's, ab in den Alltag. Habe ich halt auch nicht oft.
Aber ist es nicht so unabhängig eines Gefühls? Also klar, wir haben Dankbarkeit, wir haben Dankbarkeit jetzt sehr viel. Wir haben auch Thema Liebe oder Thema Wut, das sind alles Gefühle. Zugrunde liegen aber Entscheidungen, glaube ich, die du triffst.
Ja, wie ist das denn für dich? Also jetzt, wenn du sagst, Entscheidung treffen, ich entscheide mich jetzt dankbar zu sein. Was ist das denn? Also ja. Wie lebst du denn dann?
Pass auf.
Ja, erzähl mal.
Ich sage dir mal, wie der innere Prozess in mir passiert.
Ja, wie kultivierst du Dankbarkeit so?
Genau, weil du hast ja vorhin davon gesprochen, so dieses, es gibt Leute, die sind vielleicht genetisch zweifelanfälliger und zweifelweniger anfällig.
Ja.
Hätte ich jetzt gar kein Argument, was dagegen spricht. Ich glaube aber auch, dass es mit Denkstrukturen zusammenhängt. Also, das meine ich mit entscheiden. Ne? Zum Beispiel, verschiedenste Leute hören, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Dann, wir haben schon mal über das Thema Bibel gesprochen. Ne? Was ist die Bibel jetzt für mich? Was ist das? Lass ich das in mein Herz rein oder nicht, sag ich mal. Ne? Mhm. Also das habe ich ja auch erlebt. Du kannst viele, viele Dinge hören. Mhm. Du kannst aber irgendwann, auch in meinem Studium, habe ich auch irgendwann gesagt, ja, scheiße, ich habe jetzt hier 27 verschiedene Möglichkeiten, wie ich dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. Ich kann das glauben nicht. Ich entscheide mich jetzt. Und manche Sachen lasse ich auch offen. Ist okay. Ich hatte einen Prof im Studium, der hat diese Frage nie beantwortet. Und ich habe das nicht verstanden, wie das ein Mensch nicht beantworten kann. Mhm. Also du kannst Nein sagen, du kannst Ja sagen, aber das offen zu lassen, ich glaube, dafür ist der Mensch nicht angelegt. Das ist einfach so, für manche Fragen, die immer offen zu halten, sind wir Menschen nicht gebaut. So. Genau. Mhm. Und es ist nicht naiv, finde ich, weil ich habe mich damit beschäftigt über Jahre, auch wissenschaftlich, so in einem Studium, was in diesem Land anerkannt ist sozusagen, und habe dann gesagt, okay, ich entscheide mich trotz oder wegen den ganzen Sachen, die ich da gehört habe, an einen Gott oder den Gott der Bibel zu glauben. Punkt, aus, Ende. Und das ist vielleicht, könnte man sagen, ich bin konsequent, weil ich diese Entscheidung getroffen habe und ich hinterfrage die nicht mehr. Ja, also quasi in einen Prozess zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte nicht naiv sein im Sinne von, ja, keine Ahnung, weiß auch nicht so richtig. Ich sag mal Ja dazu. Das ist naiv, finde ich. Mhm. Aber zu sagen, ich beschäftige mich jetzt über Jahre mit diesem Thema intensiv in einem Studium und entscheide mich dann für etwas oder gegen etwas. Ich glaube persönlich, je mehr solche Entscheidungen du in deinem Leben triffst, desto mehr kommst du auch voran.
Tja, das glaube ich tatsächlich auch. Nur jetzt triffst du bei mir einen wunden Punkt.
Ja, tue ich.
Da müssen wir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Wie entscheidet man? Also wie trifft man kluge Entscheidungen? Weil ich sag dir ehrlich, ich bin so ein Typ, ich halte mir gerne alles offen und guck, was kommt. Ich mag auch das eigentlich, weil ich dadurch auch sehr kreativ sein kann. Aber ja, ey, Entscheidungen treffen, sich daran halten und durchzuziehen, hat dann auch was mit Disziplin zu tun, mit Fokus, auch nicht wieder in dieses Hinterfragungsrad zu kommen. Oh, also das habe ich, da wäre ich ein Patient für. Ja.
Meine Erfahrung ist, da spreche ich nur für mich, wenn ich in eine Richtung gehe und ich gehe jeden Tag 2 Schritte, komme ich ja trotzdem voran. Wenn ich aber ein Jahr in eine Richtung renne und dann das nächste Jahr wieder in die andere Richtung, wo auch immer, bin ich relativ lost. Ich mach das mit Absicht ein bisschen steiler. So.
Ja.
Und das ist ja mutig, zu sagen, ja, ich gehe halt immer so weiter, und am Ende könnte es ja auch sein, es war falsch. Keine Ahnung. So.
Ja.
Aber ich werde es, glaube ich, nicht wissen, wenn ich immer in eine andere Richtung gehe, alle 2 Jahre. Dann letztendlich bleibe ich dann ziemlich genau dort, wo ich angefangen habe.
Ja, das stimmt. Das mag für das menschliche Leben zutreffen. Jetzt bin ich aber jemand, der sich, glaube ich, der Frage nach Gott verschrieben hat in seinem Leben. Und je länger ich jetzt unterwegs bin in diesem Jahr, mir die Frage nach Gott zu stellen, desto mehr merke ich, Gott ist größer, egal welche Ausfahrt ich nehme, wie soll ich es ausdrücken? Die Reise mit Gott endet nicht.
Ja.
Und das finde ich so echt krass. Also, das ist so ein bisschen das, was mir auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen manchmal wegreißt, weil ich mir so denke, es hat auch viel mit Bewusstsein zu tun über Gott. Und das Bewusstsein kann sich ja permanent erweitern über Gott. So. Und da denke ich mir so, okay, ich komme da eigentlich nie an.
Ja, aber das wär ein Argument dafür, sich zu entscheiden. Wenn ich sowieso weiß, ich bin in Ewigkeit on the road, so, dann kann ich mich doch vor allem entscheiden, oder nicht?
Ja, also je mehr ich mich halt mit Gott und Spiritualität und sowas beschäftige, desto mehr entdecke ich auch im Christentum, dass eben die Antworten, die das Christentum gibt, auch nur ein Teilaspekt sind von dem ewig großen Gott.
Ja.
So, dass selbst, du kannst selbst das Kreuzesgeschehen, kannst du christologisch so tief deuten, das ist dann, geht dann einfach drüber hinaus, über diesen Sprech von wegen, ja, für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Ja, ja. Plötzlich hat es eine mythologische, eine Dimension, die ist so riesig und da kannst du dann drüber nachdenken und das kannst du auch dann auf andere Religionen, auf andere Glaubensreligionen, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ja. Und das spiegelt aber für mich auch so ein bisschen Gott auch wieder, wo ich so denke, wir können ihn nicht greifen. Wir können ihn nicht greifen.
Ich gebe dir 1000% recht. Das geht schon sehr, sehr tief rein. Wenn wir das quasi auf nochmal eine lebenspraktischere Ebene hochholen, dann sind es ja oft auch so kleine Entscheidungen.
Ja.
Oberflächlichere Entscheidungen. Ich sag mal, Partnerschaft, was auch immer, Thema Ehe, Thema Beruf, Thema Kinder, was auch immer. Das sind ja auch Entscheidungen, wo Menschen ja über Jahre, Jahrzehnte strugglen. Oder was ich letztens auch gehört habe, dass der Begriff der Jugend ja sich bis 40 jetzt quasi erweitert hat. Also dass Quatsch. Du mit 40 noch, dass die Jugend quasi bis 40 geht. Das war mal, wie heißen immer diese Studien? Ich kann es nachliefern oder ich kann es irgendwie in den Shownotes unten reinschreiben, Shownotes, dass die Jugend bis 40 geht. Und ja, safe, wenn du dich nicht entscheidest für ein paar Grundsatzfragen in deinem Leben, dann... Wir haben beide ja jetzt relativ jung uns für ein paar Sachen im Leben entschieden. Sowohl du als auch ich. Auch wenn du vielleicht, weiß ich nicht, du ja sagen würdest, du bist da noch ein bisschen unentschiedener, aber du hast dich ja trotzdem für viele Sachen einfach entschieden.
Ja, du, mein Leben, das ich jetzt habe, finde ich voll okay so, ja. Also nicht falsch verstehen. Nur klar, und aber ich habe immer ein Problem gehabt mit Entscheidungen treffen und das ist meine Baustelle. Aber jetzt verlassen wir so ein bisschen das Feld von Dankbarkeit. Jetzt sind wir ja schon wieder ein bisschen im Entscheidung drin.
Ich finde, es passt voll rein, weil ich glaube, wenn du dich klar, also wenn du so klare Entscheidungen getroffen hast, dann weiß ich nicht, wird das, also hilft mir das auch, dankbarer zu sein. Also wenn es so Dinge gibt, wo du sagst, nee, da zweifle ich nicht dran. Das steht für mich unumstößlich. Und das Problem wird es, wenn es zu viele Dinge werden, die zu klein werden. Also im Sinne von, ich habe mich dafür entschieden, bleiben wir mal jetzt im christlichen Bereich, dass die evangelisch-lutherische Kirche die einzig wahre Kirche ist und alle anderen sind Sekten. So, dann ist es eine sehr, sehr kleine, oberflächliche Entscheidung, wo ich sage, das meine ich. So, das ist dann zu, das ist mir zu naiv tatsächlich und zu, ne, das ist immer diese Spannung aus Naivität und doch fester Entscheidung, ne. Dann zu sagen, na, irgendwann ist schon gut, ein paar Sachen zu entscheiden, aber das gibt einem ja auch keinen vor, zu sagen, okay, bis dann und dann müsstest du dich mal dazu entscheiden.
Also ich würde ja schon mal sagen, man kann ja schon mal dankbar dafür sein, dass man überhaupt in der Lebenssituation ist, Entscheidungen treffen zu können. Das ist ja auch ein Riesengrund, dankbar sein zu können. Also uns geht es jetzt, wir haben jetzt viel über Entscheidungen getroffen. Ich würde sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen auf dem Planeten und ich glaube, wir gehören eher zu einer fast schon sehr privilegierten Seite des Menschseins, dass wir wirklich recht frei Entscheidungen treffen können. Fängt schon damit an, was für einen Beruf wir ausüben, ob wir tatsächlich weiter Schule machen oder in der 9. oder 10. aufhören. Solche Sachen, ja, dass wir uns entscheiden können, esse ich heute Abend Brot oder mache ich mir lieber Nudelauflauf nochmal warm.
Ja.
Ja, also ist krass. Also im Grunde genommen kann man sehr dankbar dafür sein, überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Gleichzeitig, und das gehört aber eben auch dazu, dass wir in unserer westlichen Kultur überflutet sind mit Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich ein ungleiches Verhältnis in der Welt. Die einen, die haben gar keine Chancen, überhaupt irgendetwas zu entscheiden, weil sie müssen irgendwas machen, weil sie ums Überleben kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite wir, die eigentlich schon depressiv sind, teilweise, weil wir nicht wissen, was wir für eine Entscheidung treffen sollen. Und das ist echt eine Tragödie am Ende, das sage ich auch irgendwo. Und das ist paradox,
Voll.
Das so ist. Ja, und deswegen hilft es mir jetzt auch, also ich gehe heute nach dem Podcast, Samuel, gehe ich heute mal runter zum Abendbrottisch und mit einer etwas inneren Dankbarkeitshaltung, dass ich denke, auch wenn mein Tag heute irgendwie sehr weird war, irgendwie viele Dinge in meinem Kopf aufgeploppt sind, kennst du das, wenn so im Gehirn so Pop-Up-Fenster aufpoppen und du kannst sie nicht wegklicken, die kommen immer wieder.
Ja, wir
sind davon. Oh, da sind aber 10 Tabs offen. Oh, du denkst ja so, shit.
Wir hatten jetzt vor der Aufnahme haben wir über ein rechtliches Thema gesprochen. Wenn das einmal, ging mir gestern Abend so, ging auf einmal was auf, wo ich dachte, was mache ich jetzt damit? Ich würde noch eine Sache abschließend sagen, wenn ich über das Thema Dank oder dankbar sein, brechen, dann ist es für mich immer etwas, was ist das eigentlich? Ich habe gerade nochmal über den Begriff nachgedacht, so Danke sagen. Das ist immer etwas, wofür ich nichts kann. Etwas, was zu mir gekommen ist. Ein etwas Positives, was ich nicht dafür, wo ich nicht dafür, also ich habe dafür nichts geleistet. Ne? Das für mich zumindest so. Ne? Das ist, oder mir kommt Wohlwollen gegenüber, was ich nicht, ja, ich setze nichts, ich kann das nicht voraussetzen. Es kommen Dinge im Leben auf mich zu, für die ich Danke sagen kann, dankbar sein kann. Und es hat für mich eine tiefe Glaubensebene, so, weil für mich hat Gott einfach Dinge mir schenkt. Mhm. Ja, und deswegen, das wollte ich nochmal am Ende sagen, so. Vom Wort her ist, ja.
Ja, das bringen wir unseren Kindern ja auch bei. Immer
Danke. Immer schön Danke sagen. Das ist ja was Kulturelles. Das ist immer die Frage, ob man es wirklich so meint.
ja, das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Danke. Danke. Ich mach mal was zum Abschluss. Wofür bin ich jetzt gerade dankbar?
Alles super.
Ich bin jetzt gerade dankbar für, dass ich jetzt gerade hier einfach sitze und mit dir rede. Und
nice.
Und nichts ist gerade, jetzt gerade in diesem Moment, ist ein Taschenspielertrick, aber sich zu fragen, was hast du für Probleme jetzt, genau jetzt in diesem Augenblick, genau jetzt, welches Problem hast du jetzt genau in diesem Augenblick? Die Antwort ist, keine.
Naja,
wenn
man auf Toilette muss, hat man, aber
okay.
Das kann man lösen. Ne?
Oder wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann schmerzt es. Ja, genau. So. Aber ich sag mal, 0815 so, oder Otto Normalverbraucher, jetzt in diesem Augenblick, jetzt gerade, was für ein Problem hast du? Die Antwort ist eigentlich, ja, nichts, ich habe kein Problem. Ist alles in meinem Kopf gerade und dafür bin ich jetzt gerade dankbar. Ja. Und du?
Ich bin dankbar dafür, dass die Sonne heute geschienen hat, nach langer Zeit, wo sie echt nicht, bei uns waren heute 18 Grad,
Lukas, geregnet.
18 Grad. Richtig schön nach zwei Wochen lang echt schlechtem Wetter. Ich bin dankbar für meine Tochter, für meine Frau, dafür, dass ich, das denke ich immer wieder, Musik machen darf und dass ich sagen kann, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich? Musik. Ich darf von der Musik leben. Das ist ein krasses Privileg und das heißt nicht, dass ich sozusagen nur von Konzerten quasi lebe, aber generell vom Thema Musik, ne, dass ich das weitergebe, was ich an musikalischen Erfahrungen gemacht habe zum Beispiel. Aber dass ich sagen kann, okay, Musik ist das, was seit 7 Jahren mein täglich Brot ist. Geil.
Oh,
das ist ein Privileg.
Ja, ein bisschen bewundere ich dich dafür auch.
Aber das machst du machst es doch auch, oder?
Aber ich lebe ja nicht von der Musik oder so. Ich lebe ja auch nicht. Ja, also ich bin dankbar dafür, dass ich halt nicht im Versicherungsbüro sitze. Aber so richtig angekommen beruflich, weiß ich auch nicht. Fühle ich mich einfach nicht. Aber das ist ein leidiges Thema schon seit ich selbstständig bin. Ich mache halt einfach irgendwie und irgendwas und gucke, dass ich über die Runden komme und es funktioniert. Dafür bin ich dankbar. Ja. Aber dass ich morgens aufstehe und denke, yo, und heute mache ich das Projekt und jetzt geht's dahin. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie auch, aber darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, selbstständig sein und so weiter. Ja. Manchmal fehlt einem da der Antrieb. Solche Sachen. Aber vielleicht kommt das irgendwann. Ich probiere ja mal ganz viel aus. Probiere bald wieder neue Sachen aus und irgendwann komme ich an. Mein Ziel ist, irgendwann anzukommen.
Weißt du, was ich manchmal mache? Um so Entscheidungen, vielleicht noch so als letzter Tipp, so, ne?
Ja.
Ich zwinge mich dazu und denke nicht zu viel drüber nach. Also manchmal denke ich mir auch danach so, ach du liebe Zeit, aber ich schmeiß mich manchmal selber in das Wasser und sage, okay, jetzt rufst du den und den an, zum Beispiel meinen Produzenten, und machst aus, dass wir nächstes Jahr 4 Songs produzieren. Fertig, aus. Dann wird es gemacht und dann lebst du darauf zu. Weil das ändert deine Richtung. Wenn du dich entscheidest und quasi Dinge einfach mal einschmeißt. Und ich meine, es gibt doch, also Ecksteine einschlägst oder Fehler ein. Sagt, dort wird das jetzt released. Dann machst du ein Datum hin und dann am Ende des Lebens kommt sowieso unterschiedlich. Vielleicht verschiebst du es nochmal 1-2 Wochen oder was auch immer. So. Aber die Konsequenz dann zu sagen, okay, wir haben das jetzt entschieden, jetzt geht's los.
Eine Sache, die mir dazu einfällt, wäre das Live-Ding bei mir. Das müsste ich aktiv entscheiden. Da müsste ich mich hinsehen und sagen, okay, im nächsten halben Jahr geht's los. Ich mache jetzt Locations klar und so weiter. Das ist eine Sache, die müsste ich entscheiden, glaube ich. Und witzigerweise kriege ich tatsächlich so, in der Woche kriege ich immer so statistisch 2 Nachrichten, 2 E-Mails sogar, wo Leute sich echt eine E-Mail schreiben. Wo so steht, Lukas, wo trittst denn du auf? Ich sehe nichts.
Krass.
Im Internet sind keine Termine. Ich wollte dich mal live sehen, es gibt nichts. Und jedes Mal sage ich, ja, tut mir leid, ist noch nichts geplant, bla bla, vielleicht irgendwann, kriegst du mit. Vielleicht muss ich mich dafür aktiv mal entscheiden. Vielleicht kriegt ihr das im Laufe unseres Podcast-Lebens mal mit, dass Herr Lukas irgendwie mal sich entschieden hat, auch mal live zu spielen.
Ja, das ist ja schön.
Ach ja. Oh.
Du kannst es ja.
Ja, ich kann das ja, das stimmt. Ich muss mich tatsächlich nur entscheiden dafür. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, ja. Und ich habe einfach ein bisschen Angst davor, vor der Entscheidung. Ja.
Hey, das war sehr schön, heute mit dir zu reden. Ich wünsche dir noch einen schönen, dankbaren Abend.
Danke, dir auch.
Und wir sehen uns nächste Woche. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Schreibt uns gerne, für was ihr dankbar seid. Das würde mich sehr interessieren
auch.
Und folgt uns auch
ja, weiterhin. Das ist wichtig. Und teilen mit euren Friends. Weil, und mit Friends euren jugendlichen Family. Freunden, die noch keine 40 sind. Nee, die bis 40. Bis 40.
Bis 40.
Ah, okay. Das
wir, haben noch, mit. Wir haben noch knapp 10 Jahre, Lukas.
Ah, meine Güte, alles klar.
Let's dann, go. Dann sind wir erst erwachsen. Okay, so. Ciao, mach's gut.
Ciao.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.